Information ist wirklich der Schlüssel. Man hat ein Recht, man sollte sich für dieses Recht stark machen. So dieses Wegplanen von Müttern während der Elternzeit, weil sie nicht da sind, im Rahmen von Umstrukturierungen oder Ähnlichem, finde ich ein ganz gefährliches Thema. Und lieber Arbeitgeber, die Frau verändert nicht ihre Leistungsfähigkeit, nur weil sie ein Kind geboren hat.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu The Elephant Room, der Podcast, eurem Lieblingspodcast zum Thema Tabus im weiblichen Leben.
Ja, wir sind Nina und Isabel, die beiden Gründerinnen von The Elephant Room, und es ist uns eine Herzensangelegenheit, mit euch Themen zu besprechen, über die man meistens nur mit vorgehaltener Hand spricht.
In unserem ersten Podcast, in unserer ersten Serie, möchten wir uns mit den unterschiedlichen Phasen des Mutterwerdens im beruflichen und privaten Kontext beschäftigen. Wir schnüren euch heute ein Paket mit Informationen, Inspiration und Denk- und Lösungsansätzen für euren individuellen Weg.
Heute geht es um das Thema Kinderwunsch im Job. Enjoy the show.
Wir haben heute die Ehre, mit einer Top-Expertin über unser Thema Kinderwunsch im Job zu sprechen. Sie ist seit einigen Jahren als Betriebsratsvorsitzende eines Konzerns tätig und hat in der Zeit fachlich, aber auch über eine Vielzahl an Erfahrungen einen enormen Wissensschatz über die verschiedenen Phasen des Mutterseins im Verhältnis Arbeitnehmer-Arbeitgeber angehäuft. Willkommen bei The Elephant Room, liebe Tanja. Stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, liebe Isa, liebe Nina, vielen Dank, dass ihr mich heute hier in Super 7000 eingeladen habt. Vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr, dass ihr gesagt habt, Tanja, sprich mit uns zu dem Thema. Wir sind da deine Erfahrungen. Ich bin selber auch Mutter, obwohl meine Kinder jetzt schon groß sind. Die eine ist ausgezogen, die andere ist jetzt noch das letzte Jahr zu Hause. Hab also die Mutterphasen sogar noch zu einem Zeitpunkt gemacht, als es noch kein Elterngeld gab, sondern Elternzeit oder gar nichts sozusagen. Ich habe dann beruflich eben in der Betriebsratarbeit ganz viel gelernt über die Probleme, die unter Umständen bei Frauen, Müttern aufkommen, grundsätzlich aber bei dem Thema Familienwunsch, Familiengründung, und hoffe, dass ich euch da den einen oder anderen Einblick geben kann. Ich bin 45 Jahre, bin immer noch verheiratet seit nunmehr 23 Jahren und mir geht's gut dabei.
Super, sehr schön, dass du bei uns bist, Tanja.
Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, wir steigen auch direkt schon in das Thema ein. Liebe Isa, wie stehst du denn zu dem Thema Kinderwunsch im Job?
Ja, also ich sehe da das Problem, dass aus Angst vor Konsequenzen viele Frauen von ihrem Kinderwunsch nicht sprechen, nicht erzählen oder sogar das Gegenteil behaupten, nämlich behaupten, dass sie gar nicht erst schwanger werden möchten oder gar keinen Kinderwunsch empfinden. Ja, von Arbeitgeberseite aus wird der Kinderwunsch dann natürlich gar nicht erzählt und auf einmal, in Anführungszeichen, ist die Frau dann schwanger. Für Unternehmen verschiedenster Couleur und Größe kann das unter Umständen vielleicht zum Problem werden. Ich denke auch, dass manche Frauen sicherlich lieber oder gerne auch darüber sprechen würden, dass sie sich ein Kind wünschen, dass sie ihre Familie gründen möchten, es sich aber gar nicht trauen, das zu erzählen, aus der Angst vor Konsequenzen, aus der Angst, nicht mehr befördert zu werden, aus der Angst, dort einfach ja abgesägt zu werden. Und ich schätze die Situation so ein, dass Frauen sicherlich, nicht alle, aber manche, mit ihrem Arbeitgeber ihr Thema teilen möchten und ganz offen und ehrlich, weil eben auch Kinder einfach zum Leben dazugehören, darüber sprechen würden. Das ist so meine Sicht und da sehe ich eine große Diskrepanz in unserer Wirtschaft.
Okay.
Wie siehst du das denn, Nina?
Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich etwas anders zu dem Thema stehe. Aus meiner Perspektive ist das Thema Kinderwunsch eine sehr bis rein private Sache, die ich vielleicht auch nicht unbedingt mit meinem Vorgesetzten teilen möchte. Außerdem ist es so, und man bekommt es ja auch so im eigenen Dunstkreis mit, dass der Kinderwunsch ja auch nicht immer auf Anhieb klappt oder wenn es gerade so ins eigene Lebensmodell passt. Und das gilt sowohl für das Thema Schwangerwerden oder eben auch für das Thema Adoption. Also warum sollte ich etwas so Privates mit meinem Vorgesetzten besprechen? Und zweitens frage ich mich, ob ich nicht gegebenenfalls auch dadurch einen Nachteil hätte und als Frau diskriminiert werden würde, wenn ich so offen mit diesem Thema umgehen würde. Daher kann ich mir persönlich vorstellen, dass einige Frauen gar nicht möchten, dass das Thema Kinderwunsch zum Thema in der Firma wird. Aber ich lasse mich auch sehr gerne eines Besseren belehren, was Vorteile angeht, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer dieses nun doch sehr brisante Thema gemeinsam und auch vor allem vorab besprechen.
Ja, wie stehst du denn dazu, liebe Tanja? Und was ist deine Meinung und Expertise, deine Erfahrung dazu?
Nun, ich denke, ein richtig oder ein falsch gibt es da nicht. Der Arbeitgeber hat nicht umsonst ein Gesetz erlassen, dass einige Fragen in einem Vorstellungsgespräch unzulässig sind. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also die Frage nach Schwangerschaft, nach Familiengründung oder Ähnlichem, die dann wiederum bei Entscheidungen zu Personaleinstellungen dazu führen, dass vielleicht die Frau auf dem linken Stapel landet und nicht auf dem rechten Stapel. Das hat es ja gegeben, sonst gäbe es jetzt nicht dieses Gesetz. Dass das immer noch umgangen wird, dass es da immer noch Mittel und Wege gibt, darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Dennoch denke ich, dass das ganze Thema Mutter sein, Frau sein und die Rollenzuordnung immer noch tabuisiert ist in Unternehmen. Wenn ich an meine Vergangenheit zurückdenke, ich hatte 3-4 Arbeitgeber in den letzten 1000 Jahren, in denen ich jetzt arbeite. Das war immer ein Thema. Ja, ich habe es privat gesehen. Trotzdem hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle gewünscht, und das mal losgelöst jetzt von meiner Betriebsratsrolle, dass das vielleicht einfach ein Thema wird, über das man offen spricht, sodass man planen kann, dass man weiß, wie die Firma sich dazu aufstellt, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, muss man zumindest die Gelegenheit haben zu wissen, wie steht denn die Firma dazu? Also was passiert denn, wenn ich jetzt Mutter werde? Kann ich reibungslos zurückkehren in den Job? Kann ich nochmal später meine Erziehungszeit nehmen? Geht das alles? Will man mich als Frau? Ich meine, ehrlich gesagt, meistens hilft ein kleiner Blick in die Personalstruktur und zu gucken, in welchen Positionen sind welche Geschlechter vertreten. Und in der Regel kann man dann ableiten, wie das Verhältnis zu Mutter mit Kind ist. Nichtsdestotrotz wollen wir da ja jetzt nicht irgendwie sagen, dass wir reden hier in Schubladen denken und das muss dann so sein. Also ich glaube, es gibt da keine eindeutige Antwort zu. Es ist sicherlich, Nina, ein privates Thema. Es ist sicherlich etwas, also dass ich plane, schwanger zu werden, möchte ich meinem Chef auch nicht sagen. Also ich meine, dann fragt er mich alle 3 Wochen, und bist du soweit? Und dann sitzt du da und sagst, Freunde, nee, leider noch nicht. Ja, aber womöglich möchte er noch genau wissen oder hat er irgendwie Tipps für mich. Also danke, nein, das brauche ich auch nicht. Auf der anderen Seite, wenn man eine Familie gründet, sei es jetzt eben auch, dass man heiratet und man hat Kinder mit dazu oder dass man eben ein Kind adoptieren möchte oder dass man plötzlich schwanger ist, auch jetzt ungeplant, ich meine, auch das passiert ja nun, dann glaube ich schon, dass ein Gespräch dazu in der Firma, wie kann das hier weitergehen, ist das für dich okay, was brauchst du von mir, alleine um sich besser zu fühlen, auch gut ist. Also ich glaube, das mischt sich einfach so ein bisschen und muss auch bei jeder Frau eine eigene Entscheidung sein, wie sie damit umgeht. Was für mich aber klar ist, ist, dass jede Frau wissen muss, wie steht meine Firma dazu, was sind meine Rechte, und was muss ich dazu wissen, damit ich eben auch ein bisschen planen und vielleicht auch taktieren kann? Also das ist sicherlich etwas, was man lernen sollte als Frau, wenn ich mich für eine Familie entscheide, dass ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht strategisch agieren muss und nicht unbedingt emotional, was ja nun eher so die weibliche Tendenz in vielen Fällen ist.
Ja, also könnte man das so zusammenfassen, so geschlossen wie nötig, so offen wie möglich. Also es ist so ein bisschen taktieren, ein bisschen der schmale Grat und der Balanceakt, aber eben auch sehr individuell darauf bezogen, wie das Unternehmen sich aufstellt in Sachen Familienplanung.
Ja, also ich denke tatsächlich, und da vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, in dem ersten Unternehmen, in dem ich tätig war, das war ein ganz kleines Unternehmen, 15 Leute. Wenn du da als Frau ausfällst, hat das natürlich massive Auswirkungen. Also da wird mit jeder Ressource geplant. Ja, wenn du dann sagst, ich bin schwanger und ich bin jetzt weg für 1 oder 2 Jahre, das ist in der Regel auch eine finanzielle Frage für ein Unternehmen, jemanden einzustellen, da wieder den einzuarbeiten, bis der eingearbeitet ist, vergeht irgendwie schon ein halbes Jahr, dann bleibst du nur ein Jahr weg, dann musst du den noch ein halbes Jahr an Bord kriegen, wer macht das mit? Also bei kleineren Unternehmen, glaube ich, ist das nochmal viel, viel relevanter für alle Beteiligten, tatsächlich darüber auch zu sprechen und zu gucken, wie ist der Umgang. Bei mir war es damals so, dass es derartig familiär war, dass ich mein Kind mitbringen konnte. Also das ist rumgekrabbelt bei meinem Chef auf dem Schoß und die Frau an der Rezeption hat es mittags gefüttert. Also es war so familiär und klein und intim, dass das ging. In einem großen Unternehmen nicht denkbar. Also da diskutieren wir schon über Mütterräume, wo man vielleicht sein Kind mal mit hinnehmen kann, wenn man ein Betreuungsproblem hat oder sowas. Wo du schon wieder sagst, wie ist das versicherungstechnisch und wer passt denn da auf und wer ist denn da verantwortlich? Also da ist es wieder viel, viel schwerer, flexibel und individuell zu reagieren. Umso mehr muss da doch auch eine Struktur da sein. Denn wieso sollte ich denn als Mutter in einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern oder 500 Mitarbeitern nicht in der Lage sein, wieder zu arbeiten? Warum geht das? Da kann es doch planbar funktionieren. Da sind andere finanzielle Mittel hinter, da sind andere Personalstrukturen, da sind andere Aufgaben. Und da erwarte ich doch eigentlich von Unternehmen, dass sie entsprechend planen mit Frauen oder auch mit Männern, mit Familiengründungen und entsprechend dann mit Auswirkungen darüber.
Ja.
Aber findest du denn tatsächlich, dass der Arbeitgeber seine Arbeitnehmerin im Laufe der Zeit im Unternehmen darauf ansprechen sollte, ob sie in Zukunft eine Familie plant?
Nee, natürlich nicht. Fände ich absolut übergriffig. Geht ihnen ja einen Scheißdreck an.
Also, ja gut, aber es müsste ja eigentlich von Unternehmensseite diese Kultur auch gelebt werden, dass die Frau sich offen mit ihrem Arbeitgeber darüber austauschen kann. Weil du sagst ja auf der einen Seite, dass du es eigentlich wichtig findest, wenn man ein so prägnantes Thema im Leben einer Frau auch mit dem Arbeitgeber besprechen kann, weil es insbesondere ja auch kleine Unternehmensstrukturen tangiert, was ich absolut nachvollziehen kann. Nur dann sehe ich für mich als Frau absolut essentiell, dass diese Kultur im Unternehmen gelebt wird, dass man auch so etwas ansprechen kann und konstruktiv miteinander besprechen kann.
Ich bin nicht sicher, ob ich die Ansprache wirklich möchte. Mir geht es eher darum, dass ein Arbeitgeber, eine Firma grundsätzlich davon ausgehen muss, dass ein Mensch eine Familie gründet. Also das ist für mich eine Haltung, die dahinter steht. Ja, ich muss als Firma eine Haltung entwickeln, dass ein Mitarbeiter, und wie gesagt, das kann auch ein Mann sein in einer gleichgeschlechtlichen Ehe, der sich für eine Adoption entscheidet. Ja, das kann eine Frau sein, die Ende 40 doch nochmal ein Kind kriegen möchte. Das ist ja heute auch alles nicht mehr das Thema und nicht in den typischen 25 bis 35 Lebensjahren, die man so hat. Ich glaube einfach, dass die Haltung da sein muss. Jeder meiner Mitarbeiter kann immer entscheiden, er möchte jetzt eine Familie gründen und das hat Auswirkungen für mich als Arbeitgeber und da muss ich ein Portfolio an Möglichkeiten haben. Das ist das, was ich erwarte. Dann kann man grundsätzlich, wenn jemand ein Kind bekommt, darüber diskutieren. Dann öffnet sich vielleicht auch jemand und erzählt automatisch von seinen Plänen. Dann muss ich aber nicht fragen. Also wenn mich tatsächlich ein Vorgesetzter fragt, sag mal Tanja, wie sieht das denn bei dir aus? Planst du denn irgendwie die nächsten 2 Jahre? Da würde ich sagen, du hast wohl einen Schuss nicht gehört. Das ist jetzt wirklich nicht hier Debatte von unserem, und da sind wir beim Arbeitsrecht. Bei unserem Arbeitsvertrag. Ich meine, wir haben Leistung, Geld. Das ist der Deal. Und nicht, was machen wir, wenn ich Kind werde? Warum ändert denn ein Kind meine Leistung? Also warum muss das denn überhaupt debattiert werden? Aber da kommen wir ja sicherlich im Folgenden noch zu. Im Kern, es ist für mich eine Haltungssache, dass ich damit rechne, dass Familien gegründet werden und nicht eine Frage des, darf jemand angesprochen werden? Das ist mir zu klein.
Tatsächlich ist das ein gutes Stichwort. Unsere Recherche, wir haben uns natürlich vorher zu dem Thema ordentlich informiert und recherchiert und unsere Recherche hat eben genau das auch ergeben, dass Frauen in einem, sagen wir mal, gebärfähigen Alter, um das irgendwie einzugrenzen, sich bereits im Vorstellungsgespräch, also bereits bevor diese Kooperation begonnen wurde, einer Vielzahl von ja sehr ungerechtfertigten Fragen stellen müssen. Manchmal werden sie gar nicht wörtlich artikuliert, sondern stehen aber dennoch im Raum, der sogenannte Elefant im Raum, während natürlich kein Mann dieser Welt diese Fragen ja über sich ergehen lassen muss. Thema, sind Sie schwanger, haben Sie kleine Kinder, planen Sie Kinder, wie ist Ihre Planung generell privat? Das sind ja wirklich schon sehr übergriffige Fragen und wir haben den Eindruck, dass da eben, und das ist ja das, was du, glaube ich, auch gerade gesagt hast, dass da von Beginn der Kooperation an das Thema Kind und familiäre Planung in welcher Form auch immer, ja, wie so ein Elefant im Raum steht, dass das ein Tabuthema ist, das aber doch irgendwie da ist und man nicht das Gefühl vermittelt, wir schaffen das zusammen, wir kriegen das irgendwie hin, wir haben alle Möglichkeiten, wir haben ein Portfolio an Services für die Familienplanung, sondern dass es eben immer ein Thema ist, das negativ belastet ist und da ist ja dann auch keine offene Kommunikation vorhanden. Ich kenne keinen Mann, der sowas jemals gefragt wurde. Ganz im Gegenteil, wenn Männer auf der Arbeit berichten, ich habe zu Hause 5 Kinder, wird das wohlwollend beklatscht, aber natürlich wird das ihm niemals in irgendeiner Form, was sein Leistungsspektrum angeht, negativ angehängt. Bei einer Frau natürlich schon. Dann wird sich dann direkt gefragt, wie, die hat 5 Kinder, da kann die doch hier nicht mehr arbeiten. Oder in welcher Qualität arbeitet die und in welcher Quantität?
Ja. Und wir haben eben auch im Rahmen unserer Recherche festgestellt, dass nach dem Vorstellungsgespräch, also bereits im Arbeitsverhältnis, viele Unternehmen heutzutage immer noch nicht imstande sind, schwangere Frauen oder frisch gebackene Mütter adäquat zu begleiten. Sonst gäbe es zum einen nicht die Fülle an Anwälten und Anwältinnen, die sich vor allem in den letzten Jahren sehr stark auf das Thema spezialisiert haben. So zumindest unsere Recherche. Und zum anderen kennen wir selbst auch viele Frauen, die es ja auch selbst erlebt haben. Also es reicht von Kommentaren, wie lange man denn raus sei, dass ein Jahr schon enorm sei, bis hin zu der Mitteilung, dass der Job gekürzt worden ist, wenn man gerade das Baby vorstellen kommt in der Firma. Und wir haben eben festgestellt, dass das leider keine Einzelfälle sind. Wie siehst du das?
Auch da bin ich wieder etwas differenzierter unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Sache mit den Vorstellungsgesprächen, da kannst du eben einfach lügen. So. Die Frau gibt sich eben auch gerne immer in die Rolle rein, wahrheitsgemäß zu beantworten und sich nicht vorher zu informieren, was geht und was geht nicht. Wenn du diese Fragen bekommst, du darfst lügen. Da gibt es Urteile zu. Das sind unzulässige Fragen, die brauchst du nicht beantworten. Da kannst du kacke dreister sitzen und sagen, na, ich möchte nie Kinder haben. Ob der dir das jetzt glaubt oder nicht, ist mal eine andere Frage, aber das ist ja eine Haltung. Also das ist mal der eine Punkt, ne, dass ich glaube, Frauen müssen einfach lernen, sich besser darüber zu informieren, was für Rechte sie haben. Wir haben ein riesen Gesetzeswerk in Deutschland und das beginnt bei sowas wie Vorstellungsgespräch. Wir haben AGG-Gesetz, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Es lohnt sich wirklich mal, das ein oder andere für sich zu recherchieren und zu gucken, was kann ich eigentlich, was kann ich nicht, was ist zulässig, was ist nicht zulässig. Alleine, um ein gutes Gefühl zu haben. Da ist mir auch manchmal die Mütterhaltung mit, oh, es kommt plötzlich alles wie aus dem Nichts, ein bisschen zu naiv. Wenn ich mich dafür entscheide, eine Familie zu gründen, werde ich da mittelfristig sowieso in Verantwortungsbereiche einsteigen müssen, über die ich gar nicht nachdenke, wenn ich ein Kind plane, sondern das geht ja weiter. Da sind wir irgendwann in der Schule, bei Lehrern, dann sind wir bei Berufswahl. Also das ist ja ein Riesenfeld. Und bei der Schwangerschaft musst du anfangen. Du musst anfangen, darüber zu gucken, es ändert sich offensichtlich die Wahrnehmung auf die Frau. So, das ist ja mal ein Fakt, das habt ihr recherchiert, das kann man lesen, das sind Erfahrungswerte. Wenn du Mutter bist, hast du eine andere Rolle. Bisher hattest du die Rolle Frau und die Rolle Arbeitnehmerin, jetzt kommt die Rolle Mutter dazu und die Tendenz ist eben ganz häufig, dass diese Mutterrolle überlagert alles. Also was musst du tun? Du musst gucken, dass du deine anderen Rollen auch wieder in den Fokus rückst. Und das ist manchmal, wo ich wirklich ärgerlich auf Mütter werde, wenn sie alles wollen. Also ich kann nicht die eierlegende Wollmilchsau sein von Mutter, Top-Karriere, Top-Mann, super Verdienst, ich bin global unterwegs und reise wie eine Wilde und habe irgendwie 5 Kinder. Ja, im Idealfall ist das sicherlich der Traum von uns allen, im besten Fall. Das geht aber nicht. In dem Moment, wo ich eine Familie habe, möchte ich für die Verantwortung übernehmen. Das hat Auswirkungen auf meine Rolle als Frau und als Berufsinhaberin, ob ich selbstständig bin oder ob ich Arbeitnehmerin bin, es hat Auswirkungen. Zu leugnen, dass das irgendwelche Auswirkungen hat, ist schlichtweg naiv. Also muss ich auch für mich selber irgendwann überlegen, wenn ich eine Familie gründe, was erwarte ich von mir in meinem beruflichen Weiterkommen und meinem Alltag? Was bin ich bereit zu geben und nicht zu geben? Wenn ich da wieder auf meine persönliche Geschichte zurückkommen darf, ich war nie in der Elternzeit. Nicht, weil es damals kein Geld gab, obwohl das in der Tat ein Faktor war, weil wir gar nicht genug Geld hatten zu dem Zeitpunkt, sondern weil ich diese Rolle nicht haben wollte, dass ich immer nur als Mutter wahrgenommen werde. Mir war das ganz, ganz wichtig, dass ich von Menschen außerhalb meiner Mutterrolle wahrgenommen werde. Und dass, wenn mich mein Chef sieht, der nicht immer mich als Mutter vor Augen hat, sondern mich als Tanja, die Arbeitnehmerin, ja. Das heißt, für mich war ganz klar, ich komme zurück. Was glaubt ihr, was ich mir angehört habe aus dem Umfeld, dass ich meine Kinder im Stich lassen würde, ich würde die mit 8 Monaten in die Kinderbetreuung geben. Ich habe ganz jung Kinder bekommen, ich habe mit 23 meine erste Tochter bekommen, also ich war sowieso immer jünger als alle anderen. Ich müsste ja nun, wenn ich mich für eine Familie entscheide, dann auch die Verantwortung dafür übernehmen. Hä? Verstehe ich alles nicht. Also wenn Ich habe mir das sehr wohl überlegt, also das dazu. Ich habe gar nicht die Erwartungshaltung gehabt, dass mein Arbeitgeber mir die Komfortzone der Nation einrichtet. Das war gar nicht meine Erwartungshaltung. Für mich war klar, ich möchte weiter arbeiten. Ich regel das. Ja, das kannst du natürlich auch umdrehen. Natürlich können wir darüber diskutieren, dass ich als Mutter eine Erwartungshaltung entwickeln kann. Der Arbeitgeber hat das mit einzukalkulieren und mir den Einstieg leicht zu machen. Ja, halte ich auch für valide in bestimmten Abhängigkeiten. Und wenn ich als Mutter mir das gut vorher überlegt habe und weiß, was ich selber auch will. Aber was meint ihr, wie viele Mütter sich in der Schwangerschaft überhaupt keine Gedanken darüber machen, was sie eigentlich mal wollen? Die wissen noch nicht mal, wie lange sie die Elternzeit beantragen wollen und beantragen das, was man ihnen sagt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was ist denn eigentlich dein Plan? Was möchtest du denn? Und da rede ich jetzt gar nicht darüber, Teilzeit, Vollzeit, überhaupt keine Idee dazu. Und ich habe wirklich die Anforderung an Familiengründer im weiteren Sinne, dass sie sich sehr genau überlegen, wo wollt ihr denn damit mal hin? Und das ist auch eine ganz starke Kritik an Mütter, die dann zurückkommen aus der Elternzeit oder eben in die Elternzeit gehen und wirklich meinen, die Welt ist einfach so, wie sie vorher war. Das ist sie natürlich nicht. So, das ist einfach nicht so. Und das ist auch fraglich, ob man das komplett erwarten muss.
Das ist ein sehr interessanter Aspekt, also das auch einmal umzudrehen und einmal in die private Sphäre reinzugucken und nicht zum Unternehmen hin. Wenn wir jetzt einmal den Blick wenden auf das Unternehmen, sagen wir mal, eine Mutter kommt aus der Elternzeit wieder, so wie vorher angegeben, wie geplant, die hat sich den Fall genau überlegt, kommt in Teil- oder Vollzeit wieder und steht aber da und wird nun negativ behandelt. Wir haben ja bei unserer Recherche einiges gefunden an ja doch sehr negativen Vorkommnissen. Man kennt auch den ein oder eher anderen Fall aus dem privaten Umfeld, ob das die Teilzeitfalle ist. Auf einmal geht das alles nicht wie geplant. Es gibt den Bore-out, den sogenannten. Es gibt das Hausfrauen- oder Mama-Sammelbecken. Wir sprechen über gläserne Decken. Wir sprechen über Mobbing im Endeffekt. Das ist eine Form von Mobbing, wenn man das so bezeichnen darf. Was ist, wenn wir unseren Blick einmal in diese Richtung wenden? Eine Mutter kommt wieder, sie hat sich ihre Zukunft mit ihrer Familie gut durchgeplant, sie hat einen Plan von ihrem Glück und von ihrem Arbeitsglück. Was rätst du da oder wie siehst du das Thema? Eine Frau kommt zurück und es ist nicht so wie abgesprochen.
Das ist natürlich ein Riesenpunkt. Wenn ich als Frau einen Elternzeitantrag gestellt habe, ist der erstmal bindend für beide Seiten. Also auch da gesetzliche Lage wieder mal prüfen. Das heißt, die Firma weiß, aha, Frau Meier-Müller-Schmitz kommt zurück. Und was ist erstmal der Anspruch? Der Anspruch ist erstmal, sie kommt zurück auf einen vergleichbaren Arbeitsplatz zu vorher. Und der Anspruch ist eben auch, sie kommt erstmal Vollzeit zurück. Weil das ist die Information, die man dann ja getroffen hat zu dem Zeitpunkt. Was anderes ist jetzt, wenn man den Elternzeitantrag hat und noch Teilzeit in Elternzeit zurückkommen möchte, das ist ja eine Sonderlocke. Aber gehen wir erstmal auf den regulären Fall ein. Ich komme wieder und ich habe einen Anspruch. Und dann stehe ich da und man teilt mir mit, dein Arbeitsplatz ist weg. So, was mache ich dann? Ich habe das eben schon mal ein bisschen angerissen. Information ist wirklich der Schlüssel. Man muss sich informieren, fragt den Betriebsrat deines Vertrauens. Jetzt gibt es aber natürlich auch das eine und die eine oder andere Firma, wo es eben keinen Betriebsrat gibt. Informieren. Das Internet ist voll von Informationen. Es gibt alle Gesetze, auch vom Bundesministerium, was man gut zusammengefasst, auf ein paar Seiten, wo man weiß, welche Frist muss man einhalten, was ist die Rechtslage. Ich bin auch nicht naiv. Ich weiß, dass diese Dinge sicherlich auch zu Konflikten führen können in Unternehmen, aber man hat ein Recht, man sollte sich für dieses Recht stark machen. Dann ist man nicht Mitarbeiter des Monats und auch nicht die Lieblingsmutter, die aus der Elternzeit wiederkommt. Aber wenn ich einen Anspruch habe, muss ich auch mal den Arsch in der Hose haben und für den Anspruch eintreten und sagen, ich habe ganz klar gesagt, ich komme nach 12 Monaten zurück, ihr müsst mir meinen Arbeitsplatz geben oder einen vergleichbaren Arbeitsplatz, wo ist jetzt das Problem? Und da kann man sich einfach auch mal stark machen. Dieses, du hast das Mobbing genannt, ich würde es Wegplanen nennen. Also dieses Wegplanen von Mütter während der Elternzeit, weil sie nicht da sind im Rahmen von Umstrukturierungen oder Ähnlichem, finde ich ein ganz gefährliches Thema. Ja, dass mit Müttern nicht geplant wird und mit dem Kenntnisstand, den man hat, sondern eben dann bei diesen Restrukturierungen ganz häufig gesagt wird, ja, ob die wirklich wiederkommt, wissen wir ja noch gar nicht. Hallo? Da gibt's einen Antrag, der sagt, ich komme dann und dann wieder, der sagt, ich komme Vollzeit wieder. Was heißt denn, ich weiß nicht, ob die wirklich wiederkommen? Was ist das für eine Annahme? Also ich kann mich da immer nur wundern. Und dann, wir planen erstmal den Arbeitsplatz weg und wenn die dann mal wiederkommt, dann gucken wir mal, was wir ihr anbieten können. Wie hoch ist es die Wahrscheinlichkeit, dass man da was anbietet? Können wir uns mit den sechs Augen angucken, was da unsere Erfahrungen sind? Dann würden wir sagen, na, also wohl eher gering. Also Mütter müssen einfach wissen, was ist mein Recht? Und da hilft es auch nicht, viel früher einen auf Beziehung mit dem Vorgesetzten zu machen. Das kann hilfreich sein, muss es aber nicht. Nur weil ich eine gute Beziehung zu meinem Vorgesetzten hat, heißt das nicht, dass der mir einen Job besorgen kann, weil der ist unter Umständen gar nicht in der Rolle. Unter Umständen entscheidet das ein ganz anderer. Also du musst einfach wissen, was ist dein Anspruch und du musst bereit sein, dafür zu kämpfen.
Ist das denn ein zunehmendes Problem in deiner Wahrnehmung?
Ich bin nicht sicher, ob das zunimmt. In meiner Rolle ist es für mich transparenter geworden. Also ich selber stelle fest, dass es Mechanismen gibt in Unternehmen, nicht nur in meinem, auch was ich um mich herum höre. Also es gibt sicherlich Mechanismen, eben Mütter wegzuplanen. Ob das zunimmt, kann ich nicht sagen, Isa. Dafür habe ich eigentlich keine Messbarkeit. Da weiß ich auch nicht, wo ich starten soll mit der Messbarkeit. Ich bin wieder bei dem, was ich am Anfang sagte. Ich würde mir wünschen, dass Unternehmen mit Menschen planen, die eine Familie gründen und eben sich darauf einstellen mit einer ordentlichen Personalplanung. Und dann haben wir auch nicht das Problem, dass eine Mutter wie Kai aus der Kiste wiederkommt, wo sich dann irgendwie die Personalabteilung 2 Wochen vorher tief anguckt und sagt, oh Gott, in 2 Wochen kommt die wieder, wir haben überhaupt nichts, wir haben noch gar nicht mit der gesprochen. Und wo geht's denn? Also man theoretisch kann die Mutter wiederkommen an dem Arbeitstag, egal ob einer vorher mit der gesprochen hat, und kann sagen, so Freunde, hier bin ich und jetzt, was mache ich denn jetzt? Und dann wird die bezahlt. Das ist mal die Sachlage, ja?
Das eine ist natürlich der arbeitsrechtliche Anspruch, den du ja als Mutter auch hast im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes. Auf der anderen Seite würde mich mal interessieren, aus deiner Erfahrung als Betriebsratsvorsitzende, wie du so den prozentuellen Anteil einschätzt, wie vielen Müttern tatsächlich eine adäquate Position angeboten wird. Weil das eine ist es natürlich, wiederzukommen, den Arbeitsplatz anzunehmen und am Ende des Monats seinen Lohn dafür zu kassieren. Aber das andere ist es, einer verantwortungsvollen Aufgabe nachzugehen, einer adäquaten Position, die man vorher hatte.
Das kann ich dir nicht beantworten, weil bei mir in der Regel immer nur die schlechten Fälle landen. Die guten Fälle funktionieren einfach. Von denen kriege ich auch ganz wenig mit. Ich habe keine Statistik darüber, wie viele Mütter reibungslos zurückkehren oder sowas. Könnte ich mir eigentlich mal besorgen. Das ist immer eine ganz gute Anregung. Habe ich aber tatsächlich nicht. Also ich kann da höchstens von einem Gefühl reden. Ich würde im Moment sagen, aber das ist wirklich nicht auf irgendwelchen Daten. Ich hätte wahrscheinlich ein Gefühl von vielleicht 70-30, also 70% kommen nicht reibungslos zurück in den Job und 30% vielleicht. Aber das ist wirklich ein reines Bauchgefühl. Bei mir landen in der Regel die problematischen Fälle. Deswegen habe ich natürlich 100% problematische Fälle. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch, ich kriege natürlich auch mal den einen oder anderen guten Fall mit, ja. Also insbesondere, wenn befristete Einstellungen sind, läuft das Thema immer reibungslos. Eine Mutter geht weg, es wird befristet jemand eingestellt. Wenn der ausläuft, kommt die Mutter wieder. Das sind die Dinge, die wir mitkriegen. Aber wir haben darüber keine Statistik in dem Sinne. Also das ist wirklich ein Bauchgefühl, was ich dir da sagen kann, aber nicht Fundament irgendwie auf Daten oder so.
Das heißt, es steht und fällt aber bei einer reibungslosen Rückkehr mit dem Wohlwollen des, ja, für dich Verantwortlichen. Ob es jetzt dein direkter Vorgesetzter ist oder dein Chef, da muss jemand schon sagen, die Person möchte ich jetzt gerne in der und der Rolle wieder sehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass es als Automatismus funktioniert.
Den Eindruck würde ich bestärken, ja. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch, dass es immer sehr davon abhängig ist, dass jemand sich für den Menschen stark macht und sagt, ich möchte, dass wenn der wiederkommt, das reibungslos funktioniert. Ist mal ein bisschen die Frage, wie viel Druck lastet auf dem, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das auch mein Eindruck ist, ja.
Interessant.
Im Rahmen unserer Recherche hat sich ergeben, dass es bei vielen Unternehmen ganz klar an Infrastruktur, also alles in Richtung New Work, moderne Arbeitsmodelle fehlt und vor allem eben auch an Flexibilität, um bessere Arbeitsbedingungen vor allem für Teilzeitkräfte zu schaffen. Wie stehst du dazu?
Manchmal oder meistens gibt es eigentlich die Infrastruktur, sie wird aber nicht konsequent gelebt. Also das ist immer so ein bisschen die Sache, wir haben alles, wir bieten alles, wir haben Kindergärten, wir haben Sportangebote, wir haben flexible Arbeitszeiten, wir haben Homeoffice oder Flexible Work. Also es gibt meistens alles. Die Frage ist, wie sehr ist das nur ein Schein und wie sehr ist das wirklich gelebt? Und das ist mein Hauptthema bei dem ganzen Ding. Das ist die Frage der Glaubwürdigkeit. Ein Unternehmen muss glaubwürdig für das stehen, was sie verkaufen. Und wenn sie dann sagen, ich möchte keine Teilzeitkräfte, fein, dass sie zulässig ist, sei mal dahingestellt, ja. Aber wenn Sie doch diese ganzen Dinge haben für ein familienfreundliches Unternehmen und dafür irgendwelche Auszeichnungen gekriegt haben, ja, oder irgendwelche Top-Employer-Auszeichnungen, weil Sie so ein Work-Life-Balance-Ding haben, ist das ja alles super, aber Freunde, dann lebt es doch bitte auch. Also diese Tatsache zu sagen, wir haben alles und wir haben dazu in größeren Unternehmen in der Regel Betriebsvereinbarungen, das sind rechtliche Verträge, das sind Dokumente, auf die man sich als Mitarbeiter berufen kann. Und dann hast du subtile Verhaltensmechanismen von Druck, anderen Interpretationen, internen Regelungen unterhalb der Betriebsvereinbarung oder so, das geht einfach nicht, ja, sondern dann muss auch einer da sein, der sagt, Freunde, wir haben uns hier zu was committed. Das ist das, was wir wollen und dann lasst es bitte zu. Wenn ich einen Arbeitszeitrahmen habe von, sagen wir mal, 7 bis 19 Uhr, nehmen wir mal an, das ist jetzt ein Arbeitszeitrahmen, den eine Firma für sich gesetzt hat, dann muss es okay sein, wenn jemand, dessen Tätigkeit das zulässt. Nochmal, das ist natürlich immer die Voraussetzung. Ne? Wenn ich Kassiererin bin, kann ich von all dem nicht reden. Da muss ich eine gewisse Stundenanzahl an der Kasse sitzen. Aber wenn ich doch Tätigkeiten habe, die ich flexibel einteilen kann, weil es egal ist, wann ich meine Präsentation baue oder weil es egal ist, wann ich Telefonate führe, dann muss ich in diesem Zeitraum auch arbeiten können, wann ich möchte. Und dann kann es nicht sein, dass der Vorgesetzte kommt und sagt, ja, nee, also jetzt musst du dein Kind abholen, aber eigentlich musst du jetzt arbeiten. Das geht nicht. Also dann, das ist so, es gibt diese Dinge, also eure Wahrnehmung, dass es da vielleicht manchmal eine Infrastruktur fehlt, das würde ich bei mittelgroßen bis großen Unternehmen nicht unterschreiben. Ich glaube, da gibt es das in der Regel, es wird nur nicht konsequent gelebt. Und da wieder der Aufruf, für seine Rechte einzutreten, ich kann mich dann nur wiederholen, ja, Arsch in der Hose und bitte rein in den Krieg. Aber bei kleinen Unternehmen, da kann das natürlich sein. Und da ist es auch meistens eine finanzielle Frage. Wie ich schon sagte, wenn du 10, 15 Mann hast, stell dir vor, du bist ein Malerbetrieb. Und du hast da nicht nur 10 Männer, sondern du hast da 10 Männer und 3 Frauen. Und die Frauen wollen natürlich voll anerkannt werden und machen genau den gleichen Job wie die Männer. Und da fällt jetzt eine 2 Jahre aus. Das ist echt ein Ding dann, ne? Also ich meine, da musst du dir wirklich überlegen, holst du dafür jemanden, wenn du jemanden für holst, wie machst du das und wie teilst du das alles auf? Also es ist für mich nicht zwangsläufig eine Frage der Infrastruktur, es ist für mich eine Frage der Glaubwürdigkeit, der Integrität letztendlich. Wie sehr stehe ich für das ich stehen möchte und wie sehr lebe ich das auch vor? Wie sehr lebt es ein Vorstand vor? Wie sehr lebt es eine Geschäftsführung vor? Wie sehr lebt es das Management vor? Und da sehen wir im Übrigen auch bei Männern, die in Elternzeit gehen wollen, dass das längst noch nicht so einfach geht, wie wir uns das alle denken. Und dann müssen wir uns nicht darüber unterhalten, wie das mit Frauen ist, die zurückkommen wollen nach der Schwangerschaft.
Ja. Stichwort Vorständinnen oder Management-Ebene, Board-Level. Wir alle kennen ja mittlerweile aus der Presse den Fall von West Wing, von Delia Lachance, die das Unternehmen ja gegründet hat und als Vorständin natürlich durch die Jahre begleitet hat und auch sehr stark nach oben gebracht hat und die dann als Vorständin zurücktreten musste, weil sie Mutter wurde, weil es eben auch im deutschen Gesetz keine Erlaubnis gibt für eine Babypause für Vorständinnen. Und ja. Das hat uns auch extrem schockiert. Wir haben dazu sehr viel gelesen, wie wahrscheinlich viele andere von unseren Zuhörerinnen, und sind sehr fröhlich darüber, dass es durch Verena Paus da eben auch diese Stay on Board Initiative gibt, die dafür sorgen soll, dass eine Gesetzänderung kommt in Deutschland, dass Vorständinnen eben auch die Möglichkeit haben, aus privaten Gründen, das kann ja auch, es muss ja nicht immer nur die eigene Familiengründung sein, das kann ja auch sein, dass man sagt, ich brauche mal dringend eine Auszeit, ich mache ein Sabbatical, also das, was einem normalen Mitarbeiter in einem großen Konzern eben ja auch heutzutage so zusteht, dass das gar nicht möglich ist und dass sowas dann eben vielleicht auch mal umgesetzt wird. Da sind wir natürlich sehr glücklich darüber. Und wie siehst du das? Ist das ein Thema, das mehr und mehr kommt? Siehst du in Unternehmen in Deutschland einen Wechsel oder ist es noch eine ganz graue Vorzeit?
Ich hoffe, kann ich da nur sagen. Wäre ich gläubig, würde ich 3-mal am Tag beten. Also ich finde, das ist der totale Skandal mit diesem Gesetz. Ich weiß aber nun eben auch aus dem Betriebsverfassungsrecht und auch aus dem Arbeitsrecht, dass einfach wir einige Gesetze haben, wo wir heute sagen müssen, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und das ist sicherlich eins dieser Gesetze. Ich weiß nicht genau, ob das im Kommen ist. Ich würde es mir wünschen. Ich beobachte das noch nicht wirklich. Ich nehme wahr, dass Versuche gestartet werden, Frauen in Managementpositionen zu bringen. Oft wird es dann mit irgendeiner Frauenquote verargumentiert. Ja, finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig. Wenn sie hilft, gerne. Aber nochmal, warum sind wir denn als Mutter weniger leistungsfähig? Also ich verstehe die Idee dahinter überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum da überhaupt differenziert wird. Ich Ich würde mir wirklich wünschen, dass viele Gesetzgebungen sich da nochmal ändern. Ich meine, wir müssen ja nicht über das Wahlrecht reden, wie spät wir als Frau überhaupt wählen durften. Wenn du dir heute politische Zusammentreffen anguckst, und sei das auf Österebene mit der Merkel, die ist die einzige im roten Jackett, die da steht. Ansonsten sind da 20 Männer um die rum. Also, ob ich da wahrnehme, dass sich was ändert? Ich würde sagen, zögerlich. Also eher ganz, ganz zögerlich. Ja, würde mir das viel drastischer wünschen und mit viel mehr nach vorne kommen. Und ich glaube, da können Frauen sich auch viel mehr zutrauen und da viel mehr die Initiative ergreifen und für sich und ihr Geschlecht eintreten. Solange wir aber in einigen Besetzungen, ob das jetzt auf politischer Ebene ist oder auch in Betrieben ist, nur Männer haben, glaube ich, bleibt das weiter schwierig.
Was glaubst du denn, müsste passieren, um Unternehmen zu einer größeren Motivation, was das Thema Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Frauen angeht, zu bewegen?
Ich könnte jetzt sagen Austausch der Männer, aber das wäre wahrscheinlich zu radikal. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, das kann einerseits durch Verhalten von Frauen gefördert werden. Fange ich damit mal an, losgelöst davon, was das Unternehmen tun kann. Aber ich glaube, von Seiten der Frau müssen wir raus aus dieser Opfer-Mama-Rolle. Viele Frauen kommen zurück in den Beruf und drücken jetzt auch 50 Mal am Tag, oh, ich muss jetzt los, ich bin total im Stress, ich muss das Kind abholen. Und oh, heute habe ich so schlecht geschlafen, weil das Kind hat irgendwie 3 Stunden gebrüllt. Also das interessiert keinen, es tut mir leid. Also interessiert mich auch nicht die Bohne. Ne? Du bist jetzt da, du hast zu arbeiten und du musst mich nicht den ganzen Tag damit belästigen, welche Einschränkungen du in deiner Rolle als Mutter mit dir trägst. Es interessiert auch deinen Chef nicht. Und damit schwächen sich Frauen, weil nochmal, sie werden dann in der Rolle der Mutter wahrgenommen und nicht in der Rolle der Mitarbeiterin. Lass doch bitte mal diese Mutterrolle zu Hause, liebe Frauen, und präsentiert euch doch bitte als Arbeitnehmerin. Dann ist es vielleicht auch leichter für Männer zu sagen, wenn eine Frau zurückkommt, ist das für uns kein Problem, weil die ist komplett belastbar, die kommt zurück, die macht kein großes Gewese. Das, glaube ich, würde schon mal von Seiten der Mütter sehr helfen, dass sie ihr Schuhschuh über die Kinder, und ich verstehe das ja, wie gesagt, ich bin ja nun selber Mutter, ja, dieses ganze Gefühl und die ganzen Endorphine und mit dem Kind und allem, ich verstehe das alles. Ich glaube aber, dass es uns schwächt. Ich glaube, dass es uns schwächt, wenn wir die Mutterrolle immer mit reinnehmen ins Unternehmen und dadurch unsere Kompetenz, unsere Wahrnehmung, unsere Arbeitnehmerrolle in ein anderes Licht drücken. Das ist das, von dem ich sage, kann die Mutter machen. Die Unternehmen müssen einfach mal ein bisschen risikobereiter sein. Wo ist denn das Problem, eine Jobsharing-Geschichte zu machen? Macht's doch einfach, ja? Ich meine, die Diskussion führe ich 30 Mal in der Woche, dass ich sage, hol doch die 2 Mütter zurück, gib denen eine Stelle, teil die auf. Ja, nee, und dann müssen die eine Übergabe machen. Ich sage, das machen die schon. Die sorgen schon dafür, dass sie eine Übergabe machen. Die Themen werden schon nicht unter den Tisch fallen, weil die sind auch durch ihre Familienrolle gewohnt, 5 Bälle in der Luft zu haben. Mach du dir mal keine Sorgen darüber, dass die eine ordentliche Übergabe machen. Das solltest du dir lieber überlegen, wenn du in Urlaub gehst, aber nicht die beiden Mütter, die das Jobsharing machen. Aber da sind ganz viele Barrieren. Da sind Erfahrungen von vielleicht mal Müttern, wo es nicht so gut funktioniert hat, von Müttern, die dann wirklich den Löffel fallen lassen, wenn es brennt. Ja, wo du dann auch sagst, okay, da muss man vielleicht auch mal, ist man so ein bisschen scheiße, aber die extra Mile gehen, ne? Da musst du eben auch mal beweisen, dass du trotzdem flexibel bist und mal eine Stunde länger bleibst und dann nicht sagst, nee, ich kann jetzt aber auf gar keinen Fall, sondern rufst du eben die Oma an und sagst, kannst du das Kind heute abholen? So, ich muss eine Stunde länger machen. Da stirbt das Kind jetzt auch nicht von. Und also ich glaube, dass Unternehmen risikobereiter sein müssen, dass sie sich auf Modelle einlassen müssen, die zukunftsweisend sind. Sie können dieses Thema Teilzeit und dieses Thema Mütter oder Eltern, die in einen Beruf voll wieder eingebunden werden wollen, nicht schwächen, indem sie es ausblenden. Sie müssen sich da proaktiv mit auseinandersetzen. Sie müssen das planen. Sie müssen Erfahrungswerte sammeln, die sie darin bestärken, diese Schritte zu gehen. Da können Mütter helfen, indem sie nämlich, wenn sie eine ihrer Anträge stellen, die auch nicht immer irgendwie wieder verändern. Da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, eine Planung zu haben. Ja, Mütter sollen verlässliche Angaben machen, dann kann das Unternehmen damit planen. So ist es auch vom Gesetz geplant im Übrigen. Und dann hat auch das Unternehmen nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, ob die jetzt wirklich wiederkommt, weiß ich nicht. Und dann lassen wir den Arbeitsplatz doch erstmal wegfallen. Also bleibt glaubwürdig auf Seiten der Eltern und auf Seiten der Unternehmen würde ich mir wünschen, dass sie einfach risikobereiter sind, flexibler denken. Auch mal, ich meine, wir reden immer von Agilität. Ja, dann seid doch mal agil, dann macht's doch mal. Dann lasst die Mütter kommen, so wie sie wollen. Was soll denn da unter den Tisch fallen? Das sind ja nun alles normalerweise administrative Headquarter, über die wir reden, bei denen sowas alles relevant ist. Ja, wir reden ja jetzt nicht über denjenigen, der irgendwie am offenen Herzen operiert und dann lässt die Frau im OP plötzlich das Skalpell fallen und sagt, ich muss jetzt aber los, das Kind abholen. Das ist ja nicht die normale Situation, sondern wir reden ja über administrative Tätigkeiten, die Flexibilität erlauben. Also liebe Unternehmen, bitte habt doch mal ein bisschen Mut und nehmt doch die Frauen ernst. Die sind nicht schlechter, weil sie jetzt plötzlich ein Kind bekommen haben. Ja, also die machen genau dasselbe, was sie vorher gemacht haben. Die haben auch genau dieselbe Ausbildung, die sie vorher gemacht haben. Also wieso verrückt denn da die Wahrnehmung in der Leistungsfähigkeit? Das kann ich nicht verstehen. Und ich würde mir wünschen, dass Unternehmen da einfach ihre Perspektive ändern.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Chapeau.
Dito.
Das war wirklich jetzt mal auf den Punkt gebracht, zumindest meine persönliche Meinung. Danke, Tanja. Das hat sehr widergespiegelt, wie ich persönlich auch die Situation wahrnehme.
Ja, ich kann mich da nur anschließen.
Genau. Liebe Tanja, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Wir haben bei uns noch die Kategorie 5 schnelle Fragen an. Und heute haben wir die 5 schnellen Fragen an die Betriebsrätin. Sollen wir loslegen? Dürfen wir dich mit Fragen bombardieren?
5 schnelle Antworten von.
Genau.
Wunderbar, dann geht's auch schon los. Welche Situation erlebst du häufig zum Thema Kinderwunsch im Job?
Ich erlebe ganz häufig, dass sich gerade Frauen, die aus der Elternzeit zurückkommen oder aus der Situation, die Familie zu gründen, zurückkommen, unvorbereitet und uninformiert zurückkehren und dann im Prinzip überrannt werden.
Was rätst du betroffenen Damen?
Sich zu informieren.
Wie kann man sich ideal vorbereiten? Sachlich, aber auch mental?
Sachlich, wir haben mittlerweile das Internet. Es gibt 100.000 Foren, in denen man sich Informationen ziehen kann. Es gibt im Bekanntenkreis Mütter, die Erfahrungsberichte haben. Es gibt gegebenenfalls Betriebsräte. Es gibt vielleicht befreundete Anwälte. Da kann man sich sicherlich sachlich informieren. Mental muss man wissen, was man will. Ich kann mich nur wiederholen. Das ist eine lebenseinschneidende Entscheidung, die beeinflusst nicht nur das Arbeitsverhältnis, sondern auch das private Umfeld. Und ich muss für mich wissen, welche Rolle möchte ich denn zukünftig im Arbeitsleben spielen und an was knüpfe ich das? Wenn ich da ein klares Bild habe und so auch auftrete, dann habe ich auch eine gute Argumentation. Wenn ich aber schon diffus auftrete einem Arbeitgeber gegenüber, dann bin ich natürlich ein leichtes Opfer, dass man mir sagt, wie der Hase läuft und nicht, dass ich sage, was ich eigentlich gerne hätte.
Welche Gesetzesänderung muss her?
Das ist eine schwierige Frage. Sicherlich die vom Vorstand. Also die Geschichte, dass man als Vorstand auch irgendwie in die Elternzeit gehen kann und so, also das ist sicherlich dringend nötig. Wir haben eigentlich alle Gesetze. Ich glaube, in den meisten Fällen muss man sie einfach wissen. Man muss wissen, wie man sie anwenden kann. Und man muss, das ist nicht Mann, sondern die Frau, muss ein bisschen konfliktfreudiger werden. Wir sind nicht das schwache Geschlecht und wir können auch mal in den Konflikt gehen. Ja? Nochmal, ich muss nicht Mitarbeiter des Monats werden. Das ist nicht der Deal. Der Deal ist Geld, Leistung und nicht, ich bin Best Employee of Whole Konzern. Ja? Das ist nicht die Aufgabe. Also geht doch mal in den Konflikt, traut euch doch mal für eure Rechte einzustehen. Das ist auch bei allen anderen Themen relevant und kämpft doch mal ein bisschen dafür. Dann seid ihr vielleicht mal 3 Tage, ist der Chef mal ein bisschen sauer und zieht ein Gesicht. Das haltet ihr schon aus.
Und die letzte Frage, deine 3 Sätze an deutsche Arbeitgeber.
Liebe Arbeitgeber, seid mutiger. Liebe Arbeitgeber, seid risikofreudiger und liebe Arbeitgeber, die Frau verändert nicht ihre Leistungsfähigkeit, nur weil sie ein Kind geboren hat.
Top, dem haben wir nichts hinzuzufügen. Danke, Tanja.
Ich danke euch.
Ja, wir haben ordentlich recherchiert für diesen Podcast. Ihr habt es ja schon häufiger gehört, während wir gesprochen haben. Einige interessante Links werden wir nach unserem Podcast auch auf unserem Instagram-Account theelephant_room präsentieren, sodass ihr natürlich auch fleißig nachlesen könnt.
Ihr könnt uns auch gerne über unseren Instagram-Channel theelephant_room wissen lassen, wie euch die heutige Folge gefallen hat und welche Erfahrungen ihr zu dem Thema gemacht habt. Was ist euer Elefant im Raum? Also wir freuen uns auch über eine persönliche Kontaktaufnahme.
Ja, alles Gute und eine schöne Woche.
Stay tuned.